Im letzten Gottesdienst hatten wir uns mit dem Thema Abendmahl beschäftigt und da einige Fragen gestellt. Und ich möchte das kurz aufgreifen, um eine Erinnerung und einen Übergang zu dem, was wir heute miteinander vorhaben, zu schaffen. Also ich mache das kurz mit der Wiederholung. Wer das ausführlicher haben möchte, kann die Gemeindeheimseite aufsuchen im Internet. Dort kann man das dann anhören, ausführlich. Also eine kurze Revue-Passierungsangelegenheit. Wir hatten uns die erste Frage gestellt, wer ist denn überhaupt würdig, an der Mahlfeier teilzunehmen? Das war ja ein Thema, das viele Leute immer wieder beschäftigt, teilweise über Jahrzehnte. Und zu meiner großen Überraschung hier genauso. Ich dachte, ihr wisst schon alles, aber dem war nicht so. Und deswegen haben wir das ja mal angegriffen, das Thema. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist, und es ist mir so wichtig, dass wir diese Freiheit, diese Schönheit der Botschaft Gottes nochmal ganz tief in unser Herz reinlassen. Wer darf denn daran teilnehmen? Und ihr seht hier die Kurzzusammenfassung. Das heißt, jeder von uns, der genau weiß, eigentlich, wenn es darauf ankäme, dass ich irgendwas geleistet hätte, ich dürfte nicht kommen. Ich habe diese Woche schon wieder so viel in Sand gesetzt. Allein schon, was ich denke. Es fängt ja gar nicht mit dem Tun an. Es fängt schon an, was wir denken. So kann ich eigentlich nicht zu Jesus kommen. Und Jesus sagt, hör mal, genau dafür machen wir das. Du darfst zu mir kommen, weil du von mir würdig gemacht bist. Das habe ich für dich getan, die Sache mit dem Kreuz. Ich habe mein Leben für dich gegeben, weil du das nicht kannst. Du hast keine Möglichkeit, weil du bist schuldig und ich spreche dich frei. Und wir haben gehört, wer zum Tisch des Herrn kommen darf, der wird für würdig erachtet, seine Füße unter diesen Tisch zu stellen. Der ist Gast, der ist frei. Der darf kommen. Jeder, der also sagt, ich sehne mich danach. Ich brauche das in meinem Leben, dass du mich berührst. Wir haben ja die ganze Zeit solche Lieder gesungen, eben gerade, die vom Geist Gottes gehandelt haben, dass er kommt, dass er etwas Neues schafft, dass er Wahrheit, dass er Licht ist. Wir sind würdig, wenn wir sagen, eigentlich an mir ist nichts, was mich würdig machen würde. Aber ich darf kommen, weil Jesus mich eingeladen hat. Das ist das Erste. Und dann war immer die Rede davon, dass da was geprüft werden muss. Was muss denn da geprüft werden? Nicht der Luftdruck und schon gar nicht der Nachbar, sondern die Frage ist, bin ich es, der ich diesen Leib Jesu achte? Also, dass Jesus für mich gestorben ist. Was bedeutet mir das eigentlich? Gehe ich da einfach so hin, weil es üblich ist, weil meine Eltern mich hierher schleifen oder weil ich Musik machen muss, ne? Selbst der Pastor ist heute nur da, weil er seinen Job macht. Nee, nee, nee. Zu prüfen ist, nehme ich den Tod Jesu für mich in Anspruch? Sagt mir das was? Richte ich mein Leben danach aus? Ist mir das wichtig? Kommt das irgendwo vor? Und entdecke ich das dann auch als etwas, was mich mit anderen Leuten hier verbindet? Ich weiß ja nicht, warum ihr da sitzt und die anderen da drüben. Habt ihr ein Problem oder was? Oh ja, da nicken einige. Also Freunde, ihr habt eine Aufgabe. Das heißt, ich nehme da dran teil und sage, hör mal, Jesus, du guckst so tief in mein Herz rein. Ich mache mir ja manchmal was vor, also ich mir und euch auch und wir uns alle gegenseitig. Aber mal ganz ehrlich, ist irgendwas, was zwischen uns nicht in Ordnung ist? Vielleicht schon lange her, vielleicht habt ihr gestern telefoniert und seid euch gegenseitig auf den Schlips getreten, ich weiß es ja nicht. Dann prüft das und Jesus sagt, ja, mach das mal und ich möchte, dass das in Ordnung kommt. Ihr könnt nicht bei mir an einem Tisch sitzen. Ja, und der eine möglichst weit weg vom anderen. Ihr seid meine Gäste, ihr seid meine Kinder, meine Geliebten. Also guckt, dass ihr das in Ordnung bringt. Und deswegen nehmt diese Kraft, diesen Geist, den ich euch gebe, indem ihr Anteil habt an meinem Tod und bringt das in Ordnung. Ihr könnt es. Ich gebe euch die Möglichkeit dazu. Und dann war die Rede davon, dass es ein Gericht gibt. Ja? Also wenn man unwürdig ist oder irgendwas. Aber dieses Gericht, so lesen wir in der Bibel, ist nicht dazu da, dass wir gerichtet werden, sondern dass wir uns ausrichten lassen, also neu einjustieren. Was ist der Maßstab meines Lebens? Bin ich noch auf dem Weg? Habe ich mich schon entfernt in dieser Woche wieder? Ich brauche das, mich neu ausrichten zu lassen auf den Mann am Kreuz. Ich brauche das nicht nur einmal am Sonntag im Gottesdienst, deswegen komme ich auch, um mich da wieder neu ermutigen zu lassen, meinen Blick neu ausrichten zu lassen. Ich brauche das jeden Tag. Deswegen bin ich froh, dass ich das auch ohne Gottesdienst zu Hause täglich machen kann, mit meinem Jesus. Und dann kann ich lernen, wie lebe ich mit meiner Frau, wie lebe ich mit meinen Kindern, das ist jetzt ein bisschen anders, aber wie lebe ich mit meinen anderen Menschen, die um mich herum sind. sodass ich gemeinsam mit denen auch Mahl feiern kann. Deswegen kein Gericht zur Verurteilung, sondern ausrichten, neu die Perspektive auf diesen Morgenstern einleiten zu lassen. Und dann hatten wir zum Schluss noch etwas. Es ist ja mitunter immer wieder die Frage, das sind Leute im Gottesdienst, von denen glauben wir zumindest, dass sie nicht mit Jesus leben. Wir wissen es nicht so genau, aber wir denken das so, zumindest nicht so, wie wir das denken. Und dann gibt es da so eine Formel, dass man dann das alles Brot und Kelch an sich vorbeigehen lässt, nicht wahr? Und lädt dann damit die Leute praktisch aus. Endlich sind sie mal da, ja? Und dann dürfen sie nicht mitmachen. Ich habe mich vorhin im Foyer mit ein paar unterhalten, die gesagt haben, das wäre so wichtig, dass sie diesen Unterschied jetzt begriffen hätten. Früher hätten sie Leute ausgeladen. Und einer war da, der hat früher mal zur Gemeinde gehört. Der tauchte da heute plötzlich auf wie der Phönix aus der Asche und erzählte mir das. Ich kenne den gar nicht. Mit einem anderen Bruder hier aus der Gemeinde, also einem erwachsenen Mann. Und dann haben die beiden sich ausgesprochen und gesagt, du hast mir damals den Zugang zum Abendmahl verweigert, weil ich nicht Christ war. Und es hat mich so abgelöscht, da wollte ich von Jesus gar nichts mehr wissen. Inzwischen haben sie beide begriffen, dass es hierum geht. Jesus lädt uns ein, um die Erfahrung zu machen, wie gut er es mit uns meint. Dass wir nicht würdig sind und er uns würdig machen will. Dass er will, dass wir geliebte Kinder sind. Und wenn tatsächlich einer dabei ist, der mit Jesus nichts anfangen kann, dann ist dieser entscheidend wichtige Vers in der Bibel, das ist ein harter Vers, der sagt, wer an Jesus glaubt, wird nicht verurteilt werden. Wer aber nicht an den einzigen Sohn Gottes glaubt, über den ist wegen seines Unglaubens das Urteil schon gesprochen. Das ist total hart, oder? Das sagt nicht der Pastor, das sagt die Bibel. Ihr kennt vielleicht das Lied, schau hier, da liegt der tote Fisch im Wasser, den machen wir hier. Ja, kennt ihr das? Ein hessisches Lied? Keine Ahnung, gell? Jedenfalls habe ich das schon als Bub gesungen, da wusste ich von Hessen noch gar nichts. Ich bin jetzt erleuchtet, aber genauso unsinnig ist das. Einen toten Fisch können wir nicht nochmal tot machen. Ein Mensch, der nicht Anteil an Jesus hat, ist in den Augen Gottes tot. Und damit er diesen Menschen aus diesem Tod holen kann, ist er ja selbst dahin gegangen, wo sonst kein anderer hin kann und vor allem nicht mehr zurück, nicht wahr? Dafür ist das Abendmahl gedacht. Jesus sagt, ich bin in den Tod gegangen, dass ich solche Leute, die schon tot sind, zu mir zurückhole. Da braucht ihr doch nicht hergehen und sagen, du darfst hier nicht rein. Verstehen wir den Unterschied? Darum geht's. Hinterher, da sage ich gleich was dazu, können wir damit anders umgehen. Es ist hilfreicher, jemanden einzuladen, damit er vielleicht bei der Mahlfeier, die uns so wichtig ist, erkennt, wie gut es Jesus auch mit ihm meint. Also geht's darum, am Tisch des Herrn haben Christen Gemeinschaft mit dem Auferstandenen. Nichtchristen haben diese Gemeinschaft nicht. Da können sie teilnehmen oder nicht teilnehmen. Und sie haben auch Gemeinschaft als Christen untereinander. Das heißt, das macht auch was mit uns, wenn wir das gemeinsam feiern. Jesus sagt, ich habe das für euch gemacht. Das ist für euch gegeben. Und somit ist das ein Vorrecht, das wir miteinander teilen. Eine große Freude, etwas Schönes. Da können wir uns drauf freuen. Da ist ein Ernst und eine Heiligkeit und eine Freude, die davon ausgehen soll. Wir sind unsere Abendmahlsfeiern, ich sage das einfach mal so rotz raus, ja. Manchmal sind das einfach Trauerfeiern. Und manche sagen, das ist ernst, das ist feierlich. Finde ich gar nicht. Unter Feier verstehe ich, wir sind zusammen und erleben, dass Gott uns belebt, dass er uns beschenkt, dass er es hell und warm im Leben macht. Lasst uns darauf achten, wenn wir künftig auch die Mahlfeiern hier an den beiden Tischen haben, dass das auch von uns aus als solches wahrgenommen wird. Hey Leute, kommt, macht mit. Schön, dass wir zusammen sind. Sagt euch was Nettes. Sagt euch Heil von Jesus zu. Er ist der Auferstandene. Aber wenn wir das so wahrnehmen, dann folgt auch etwas ganz Wichtiges daraus. Dieses Vorrecht hat auch eine Verpflichtung. Jesus ist ja nicht umsonst gestorben. Bedeutet, wenn ich am Mahl teilnehme, das ist vielleicht auch der Ernst der Sache, dann unterstelle ich mich der Autorität dieses Tischherrn. Ihr kennt ja diesen sehr unbeliebten Satz, den habe ich versucht bei meinen Jungs zu vermeiden, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, machst du, was ich sag. Aber, Freunde, das geht genau hier darum. Jesus sagt, komm zu mir. Und wenn du zu mir kommst, gehe ich davon aus, dass du das ernst nimmst, was ich für dich getan habe. Also bitte, ich unterstelle mich der Autorität von Jesus. Und wenn wir das tun, dann ist es egal, wo wir uns treffen. Ob hier oder in einer anderen Gemeinde oder ob wir ganz alleine sind. Weil die Grundsätze, die Jesus hat, die Leben bringen, die gelten überall. Man könnte das jetzt, diese Kurzzusammenfassung, noch kürzer zusammenfassen, indem man einen Satz sagt. Wenn ich einmal teilnehme, frage ich mich, unterstelle ich mich seiner Autorität? Akzeptiere ich das und will auch so leben, als einer, der würdig ist, der beschenkt ist? Hat das was mit meinem Leben zu tun? Das darf es alles tun und dann lebe ich froh und befreit und mutig. Und dann darf ich hingehen und jemanden fragen, von dem ich denke, der hat diese Verbindung zu Jesus nicht. Weißt du, was dir entgeht, wenn du da nur pro forma teilnimmst? Wenn du Brot und Wein zu dir nimmst, ohne zu wissen, was es eigentlich bedeutet? Weißt du, was dir entgeht? Ich glaube, das ist eine ganz andere Art und Weise, den Ernst dieser Situation mit den Menschen anzusprechen, sie einzuladen und nicht auszuladen. Jesus lädt uns ein an seinen Tisch. Hör mal, wer will da nicht gern sitzen? Einer von euch stricken? Seht ihr? Gehen wir einen Schritt weiter. Wir fragen unter dem Thema, Jesus sagt, was ich für euch getan habe, danach, warum ist das Jesus mit der Mahlfeier überhaupt so wichtig? Und vielleicht wundert ihr euch, warum ich jetzt immer noch nichts zu Pfingsten gesagt habe. Wartet's ab, kommt noch. Erste Frage, worum geht's Jesus denn, wenn er sagt, dies ist mein Leib? Die Einsetzung der Mahlfeier ist so wichtig, wenn wir was ganz Wichtiges zu sagen haben, sagen wir es ja öfter, ne? Dass es in den Evangelien, in den vier Evangelien dreimal genannt wird. Die Synoptiker, Matthäus, Markus und Lukas, haben das, diese Einsetzung. Der Johannes, das vierte Evangelium, hat das nicht. Aber Johannes hat einen riesen Abschnitt über das, was während der Mahlfeier passiert. Also die Sache mit dem Fußwaschen zum Beispiel kommt da drin vor und andere Sachen. Also ihr merkt, die vier Evangelisten haben da eine ganz große Wichtigkeit auf dem Thema. Und der Paulus dann später in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth, der bringt die Einsetzungsworte auch nochmal. Und zwar nachdem er eine Offenbarung von dem Herrn empfangen hat, 1. Korinther 11. Und jetzt, wer genau gelesen hat, kann das bestätigen, kann auffallen, dass Matthäus und Markus lassen einen ganz wichtigen Satz weg, den der Lukas, der sowieso ganz viel ganz präzise formuliert, den hat der Lukas drin, Matthäus und Markus nicht. Und dieser eine klitzekleine Satz, der macht klar, bei dieser ergreifenden Zeremonie, damals ging es nicht um eine wirklich intensive, besondere Geisterfahrung nur für die Jünger, und dann war gut, also besonders feierliche Mahlfeier, sondern dieser eine Satz sagt, das gilt für jetzt und für immer. Das gilt so lange, bis Jesus wiederkommt. Und Lukas hat den Satz drin. Es geht also quasi um den letzten Wunsch von Jesus. Und darauf möchte ich zu sprechen kommen. Warum ist das so wichtig? Jesus war das zum Schluss seines Lebens, kurz bevor er dann ans Kreuz ging, etwas ganz Wichtiges. Und er sagt, bei Lukas finden wir das also, tut dies zu meinem Gedächtnis. Paulus greift das auf, wiederholt das dann in Verbindung mit Brot und Kelch. Und dann beim Kelch, beim letzteren, präzisiert er das. Er sagt nämlich an dieser Stelle dann dazu, wenn ihr also künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und dann fährt er fort mit seinem eigenen inspirierten Kommentar, das ist also die Meinung von Paulus, und er sagt, das habe ich vom Herrn. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Ich habe es wieder auf drei Punkte geschafft heute. Irgendwie, weiß auch nicht. Also, fangen wir mal mit dem ersten Gedanken an. Dieses Thema Gedächtnis. Gerade eben habt ihr das im ersten Vers gesehen. Die erste und ganz offensichtliche Antwort ist, Jesus ist es absolut wichtig. Er sehnt sich danach, dass seine Leute sich an ihn erinnern. Vergiss mal nicht, sozusagen. Weil Jesus hat ganz genau gewusst, wie diese Welt sich entwickelt. Durch die ganzen Jahrhunderte hindurch, wir sprechen vom finsteren Mittelalter und so weiter, bis heute. Ihm ist völlig klar gewesen, dass es zum Beispiel heutzutage jegliche erdenkliche Art von Zerstreuung gibt. Wenn ich mich so umgucke, ich habe ja selber eins, aber es gibt praktisch keinen Menschen in der Öffentlichkeit, der nicht auf sein Smartphone glotzt und damit rumtippt, egal wo. Wann sind die Leute eigentlich bei sich? Und es gibt ja 100.000 andere Dinge. Ich habe übrigens festgestellt, letztens in der Mitgliederversammlung, ich will ja nicht über die Leute schimpfen, ja. Ich saß hier vorne in der Mitgliederversammlung und wir kamen an eine Stelle, die für mich nicht so interessant war. Ja, ich habe das ja vorbereitet, ich wusste, was kommt. Was mache ich? Ich ziehe mein Smartphone raus, ich kriege ja hier Internet. Und habe ich gedacht, was machst du da eigentlich? Hallo? Du bist doch hier, das ist jetzt wichtig, das andere kannst du später machen. Zerstreuung, wo wir hingehen und keiner ist davor sicher. Der erste Griff am Morgen, nach was ist das bei euch? Der letzte am Abend? Dem Widersacher ist jedes Mittelrecht, dass Leute sich zerstreuen. Dass wir uns mit allem Möglichen beschäftigen, aber nicht mit dem, was wirklich wichtig ist, mit uns zum Beispiel. Mit allem Möglichen beschäftigen wir uns, aber was das Evangelium zu sagen hat, das ist ganz schwierig geworden in der heutigen Zeit, nicht nur für uns. Deswegen oft ist diese Aufforderung, tut dies zu meinem Gedächtnis. Erinnert euch dran, vergesst das nicht, was ich gemacht habe und warum ihr überhaupt hier unterwegs seid. Also Jesus will unbedingt, dass wir als sein Volk uns an ihn erinnern. Das bedeutet, haltet bei euch wach, was ist wirklich wichtig. Ob du total glücklich bist oder unglücklich, ob dein Laden gerade läuft oder zusammenbricht, worauf kommt es eigentlich an? Und Jesus sagt, das ist gut. Meine Gedanken sind voller Frieden, voller Harmonie, voller Freude für dich, du mein Kind. Du hast jetzt schon Anteil an der himmlischen Herrlichkeit, hast du. Und du bist zerstreut, du kriegst das überhaupt nicht mehr zusammen, was ich dir geschenkt habe. Du guckst bloß auf alles um dich rum, dass du möglichst viel Feierfreude irgendwo abkriegst. Oder das, was in deinem Leben nicht so läuft, das macht dich einfach fertig. Das muss dich nicht fertig machen. Erinnere dich an mich, ich habe dir im Mahl gezeigt, hier hängt der Hammer, könnte ich mal ganz salopp sagen. Das ist wichtig, darauf kommt es an. Ich habe die Welt überwunden und du kommst mit allem, was du hast, an meinen Tisch und dann ist gut. Ja, da bist du in meinem Schutz. Keiner kann dir, das ist mein Haus. Ja, wer an dich ran will, muss an mir vorbei. Wenn wir uns daran erinnern, das dreht schon so manches in dem, was uns immer umtreibt. Ich möchte, dass der Einfluss meiner Liebe dich begleitet und nicht irgendwelche anderen merkwürdigen Dinge. Also ich finde, das sind doch schon Gründe genug, dass wir Abendmahl feiern, oder? Uns immer wieder daran erinnern, das ist das Zentrum und da kann ich immer wieder hin, von da gehe ich aus. Für mich persönlich gibt es noch was anderes. Wenn ich mir mal überlege, wie lange Abendmahl schon gefeiert wird, habt ihr das mal überlegt? Von Anfang an, Jesus hat das erste Mal gemacht und ab da ist das kontinuierlich durch alle Jahrhunderte in allen Kulturen, wo Christen zusammengekommen sind. Ob die jetzt russisch-orthodox, römisch-katholisch, später evangelisch oder was immer waren. Abendmahl wurde trotz unterschiedlicher theologischer Füllung immer damit verbunden, was Jesus für dich getan hat. Stellt euch mal vor, wenn wir jetzt miteinander Mahl feiern, dann ist das eine über 2000-jährige Tradition, die auf der ganzen Welt ohne Unterbrechung stattfindet. Das ist, finde ich, mega stark. Wir brauchen überhaupt nichts neu erfinden. Wir können das Mahl so feiern, wie wir glauben, dass es für uns passt und richtig ist. Aber welche Firma, sage ich mal, hat über 2000 Jahre hinweg das gleiche Produkt in der gleichen Tiefe anbieten können? Manche von euch sind schon bei der fünften Firma innerhalb von 10 Jahren, einfach weil die, was weiß ich, wer wen verkauft hat. Das hier ist etwas, was Jesus eingesetzt hat und was sich durchgezogen hat bis heute. Ich will meine Gemeinde bauen, sagt er, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht verschlingen. Also auch das hat für mich, wenn ich Mahl feiere, egal wo ich bin, eine ganz starke Aussage. Und die sagt, hör mal, du bist auf einem Weg, da begleiten dich ganz viele. Und Jesus hält seine Hand drüber. Aber damit kommen wir zum zweiten Punkt. Wir erinnern uns nicht nur daran, was Jesus getan hat, an seinen Tod. Wir verkündigen auch diesen Tod. Jesus zeigt also ein zweites. Er will nämlich, dass wir ein ständiges Zeugnis sind, dass wir so leben, dass klar ist, worum es geht. In der Apothekenumschau von diesem Mittwoch wird eine Umfrage veröffentlicht. Und in dieser Umfrage wird festgestellt, jetzt gerade zu Pfingsten, jedem zweiten Bürger in Deutschland ist es völlig egal, dass diese christlichen Feiertage einen christlichen Hintergrund haben. Hauptsache frei. Und wenn man dann genauer nachfragt, ja, was wird denn da gefeiert? Pfingsten, du hast es ja vorhin so schön angedeutet, nicht? Weihnachten, Ostern, Die Umfragen kennen wir ja nicht, was die Leute dann so von sich geben. Dann sagen mehr als ein Drittel, ich habe gar keine Ahnung. Und, weißt du was, es ist mir auch völlig egal. Also die Leute, die lehnen das nicht nur ab, sondern das ist denen völlig egal. Und ich will sagen, solange sich Christen weltweit zusammenfinden, um ihre Feste zu feiern, und da gehört für mich das Abendmahl zentral dazu, Gottesdienst, Sonntag für Sonntag, diese kirchlichen Jahresfeste, Weihnachten und so, und das auch mit Leuten besprechen, warum sie da hingehen, was das für sie bedeutet. Erzählt ihr euren Nachbarn oder schleicht ihr euch morgens heimlich aus dem Haus, damit sie nicht sehen, wenn ihr sonntagmorgens in Gottesdienst geht? Früher haben die Leute so die dicken Bibeln und Liederbücher in den Arm genommen und jeder wusste genau, oh, das ist ein Frommer, der geht in die Kirche. Ich habe mal ein Gespräch, ist schon länger her, mit einem geführt und habe gefragt, ich wollte mal immer, dass die Leute ihre Bibeln mitbringen, ja? So, in Vorbeamer-Zeiten. Und da habe ich am Anfang gewehrt und habe gesagt, ich werfe den Bibeltext nicht an den Beamer, dann bringen die Leute ja gar keine Bibeln mehr mit. Sagte mir mal einer tatsächlich, ja, ich nehme die Bibel nicht mit, weil dann sieht man ja gleich, dass ich in Gottesdienst gehe. Hä? Ja, also Frage hier, ständiges Bezeugen. Was macht das, dass wir zum Tisch des Herrn kommen dürfen und sagen, ich bekomme Kraft, Licht, Hoffnung, Perspektive für mein Leben, aber es darf keiner wissen. Senfkornbibel, die ist klein, wenn überhaupt. Oder im Smartphone geht ja auch. Also die Frage des ständigen Bezeugens. Regelmäßig, in ganz besonderer Weise, mit anderen Christen zusammenzukommen, um den Ruf Gottes zu hören, lass dich versöhnen mit Jesus. Also das nur als eine Möglichkeit, die uns im Mahl deutlich werden darf, dass wir sagen, ja klar, ich habe doch nichts zu verlieren. Meine Füße sind unter dem Tisch des Königs. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Reich wird nicht vergehen. Das dürfen doch die Leute wissen, oder? Also ruhig, ein kleines bisschen mehr Selbst- oder Jesusbewusstsein an der Stelle. Ständiges Bezeugen. Es gibt hier ein paar Leute, die schicken mir dann so E-Mails, was sie gerade so treiben und so. Das ist so ermutigend, wenn ich davon höre, was ihr vor Ort mit anderen Leuten macht, um mit ihnen zum Beispiel zu beten, Gemeinschaft zu haben, um deutlich zu machen, der Herr ist auferstanden, er lebt. Das verändert Sachen, das ist unglaublich. Und das Dritte, Jesus hat ja noch was bewirkt und das resultiert aus diesen beiden Gedanken, dem ersten Gedanken des Gedächtnisses und des zweiten des ständigen Bezeugnisses. Er hat nämlich gesagt, meine Gemeinschaft des Todes, darum geht es ja im Abendmahl, legt auf euch eine bestimmte Verantwortung. Und vielleicht ist euch jetzt schon ein bisschen schummrig geworden bei dem, was ich gesagt habe. Ich entfalte das noch weiter. Paulus sagt in seinem Brief an die Korinther im Kapitel 10 Folgendes, das gehört nämlich jetzt hierher. Wenn wir am Tisch des Herrn den Kelch segnen und das Brot brechen, haben wir dann nicht gemeinsam Anteil am Segen des Blutes Christi? Wir alle essen von einem Leib Brot und zeigen damit, dass wir alle miteinander verbunden sind. Frage, was konstituiert, was setzt unseren Leib? Warum sind wir ein Leib? Bei der Mahlfeier. Warum? Was würde das sagen? Wir sind Gottes Gemeinde. Und zwar, warum sind wir Gottes Gemeinde? Das ist genau der Punkt. Nicht, weil wir hier physisch zusammensitzen. Das kann es in jedem Tennisclub auch. Ja? Oder der Generalversammlung der SKB. Sondern wir sind ein Leib, weil wir von einem Brot nehmen. Ja? Das wird ja da gesagt. Deswegen sind wir ein Leib, weil wir Anteil von allem, von einem Leib haben, von einem Brot. Das bedeutet, wer von diesem Brot isst und von diesem Kelch trinkt, drückt damit aus, ich mache mich eins mit dem Tod Jesu und ich verpflichte mich zu allen Verantwortlichkeiten, die daraus entstehen. Dieser Leib bedeutet den Tod. Jesu hat sich in den Tod gegeben und das übernehme ich jetzt in dem, wie ich darüber denke. Und im 1. Korinther 10 entwickelt Paulus dann ein paar Hinweise für die Leute der damaligen Gemeinde. Wir können jetzt mal für uns heute daraus ableiten. Ihr könnt mal reingucken, 1. Korinther 10, was die für ein Problem hatten, was das dann für sie bedeutet hat, diese Verantwortung, die sie haben sollten, weil sie am Tisch des Herrn waren. Für uns in unserem Leben heute stellt sich, genauso wie die Leute damals also, folgende Frage. Was in meinem Leben ist nicht vereinbar mit der Tatsache, dass ich ein Teil des Leibes Christi bin? Ja, die Bibel sagt ja auch im Korintherbrief, dein Körper ist die Wohnung, ein Tempel des Heiligen Geistes. Das geht ja noch weiter. Also was passt da nicht? Und Jesus sagt, ihr habt lediglich die Verantwortung, treu zu sein. treu dem zu sein, der gestorben ist, der Mittelpunkt eurer Gemeinschaft ist und der durch seine Auferstehung das dann festhält. Ich bin der Mittelpunkt, sagt Jesus. Und jetzt stelle ich Folgendes fest, jetzt sehen wir hier eine große Verantwortung. Und jetzt könnten manche denken, heute hat unser Pastor aber wieder mit erhobenem Zeigefinger gesprochen. Heute hat er den Dingknüppel rausgeholt. Das muss ich machen, das muss ich machen, das muss ich machen. Wenn ihr so denkt, dreht ihr am besten jetzt sofort rum, schaut mich wieder an, denn es geht ums Evangelium. Jesus gibt uns nichts auf, er legt uns keine Last auf, wenn das nicht etwas wäre, was sein Licht heller strahlen ließe. Dieser Widerstand, den wir da manchmal verspüren, ist etwas, was wir leisten können, aus einem bestimmten Grund. Was ist denn, es wirkt ja so hart und belastend, was wir da hören. Und ich sage ganz ehrlich, es wäre es auch, wenn es eins nicht gäbe. Und jetzt sind wir am Punkt vom Pfingsten. Haha. Wenn es eins nicht gäbe, worauf ist denn das alles zurückzuführen, was da steht? Das alles, was hier steht, ist einzig und allein darauf zurückzuführen, und das ist ja auch der Titel unserer Predigt heute, was ich für euch getan habe, sagt Jesus. Es geht also nicht darum, dass wir was tun, dass wir was leisten, sondern dass wir erkennen, es ist schon alles getan. Liebe Leute, krampft euch nicht ab. Wenn ihr Christen seid, seid ihr befreit. Da seid ihr nicht in eine Gemeinschaft gerufen, in der jetzt jeder sein Bestes zu leisten hätte und überall einer an die Arbeit gestellt wird und das musst du machen und das musst du machen und das musst du lassen. Hier kommen jetzt die Mahlfeier und Pfingsten zusammen. Jesu Opfertod und der Heilige Geist, der kommt. Überlegt bitte, wenn es Pfingsten nicht gegeben hätte, wenn Gottes Heiliger Geist für uns nicht die Erinnerung, das Bezeugen und die Verantwortung übernehmen würde, dann wäre es wirklich hart und belastend. Aber wir sind doch nicht hier, weil wir was leisten müssen, sondern weil wir beschenkt werden. Das Mahl heißt doch, komm an meinen Tisch, es ist alles bereit. So sagen wir doch, oder? Das bedeutet, hey, für dein ganzes Leben, es ist schon alles da, was du brauchst. Du musst dich nicht abkrampfen, du musst dich nicht abmühen und alles mit eigener Kraft schaffen. Lass los. Komm an meinen Tisch. Da darfst du zupacken, da darfst du richtig in dich reinschaufeln. Das darfst du genießen, was ich dir in meiner Gnade anbiete, sagt Jesus. Setz das doch um. Ich bin doch schon längst für dich in den Tod gegangen. Und das vollziehst du jetzt nach. Und dann bin ich für dich auferstanden und habe dir Licht und Kraft in dein Leben gegeben. Du kannst niemals dem entsprechen, was ich für dich getan habe. Du hättest nicht sterben können für die Schuld eines anderen. Aber ich habe das doch schon geleistet. Also sei so frei, bedien dich, sagt Jesus. Und Pfingsten durch den Heiligen Geist, und das haben wir vorhin mehrfach gesungen, ist mir aufgefallen, die so in den Liedzeilen, kommt der Geist Gottes und der sagt dir das. Der erinnert dich daran, der ermutigt dich, der gibt dir einen Auftrag und sagt, komm und sieh. Esst, seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Man könnte also sagen, der Geist Gottes ist wie so ein helles Licht, das in diese Welt hineingekommen ist. Es wird ja Pfingsten, diese Flämmchen, ne, habt ihr so schon gelesen, es war auf ihnen wie Feuerflammen und viele Bilder zeigen das ja auch so, da glänzen irgendwie Heiligenscheine und da brennt irgendwas. Das ist aber ein schönes Bild dafür, so unvollkommen das ist. Der Geist Gottes ist wie ein Licht, das unser Leben beleuchtet. Und Johannes schreibt in seinem ersten Brief die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet: Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Die Mahlfeier bedeutet, durch den Heiligen Geist verstanden, es gibt da, wo ich mit dem Herrn zusammen bin, nicht die geringste Spur von Finsternis. Wir glauben das, dass das so ist, oder? Oft sieht es finster aus und wir wachen morgens von einer Nacht auf, in der wir nicht geschlafen haben, weil so viel Finsternis unser Leben ergreifen will. Dann dürft ihr sagen, ich habe doch von Jesus Christus eine Botschaft empfangen und das Mahl bestätigt mir das ja auch. Und diese Botschaft heißt, Gott ist Licht. So Finsternis weiche. Der Herr ist auferstanden, er lebt. Und so wie ich das geschmeckt habe, so wie ich das anfassen konnte, so wie ich von meinen Geschwistern in den Kreis hineingenommen wurde am Tisch des Herrn, so bin ich hineingenommen, auch heute, bevor ich noch das Bett verlasse, in die Gemeinschaft Jesu. So what? Warte retro, Satanas. Und die Finsternis muss weichen. Und dann die andere Sache, die Jesus da zugleich dazu sagen lässt, finde ich immer interessant. Er hat beide Seiten. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, dann lügen wir. Und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Bedeutet also jetzt nicht, ihr habt euch schlecht benommen, sondern nehmt das mal mit diesen finsteren Gedanken, die uns immer wieder antreffen. Wenn du morgens im Bett liegst und sagst, alles dunkel, überall Angst, überall Herausforderung. Und das kann ich nicht und das habe ich nicht geschafft. Dann behauptest du nur, mit Gott in Verbindung zu stehen. In Wirklichkeit lebst du aber jetzt in der Finsternis. Weil es ist dir nicht möglich, dieses Licht durch den Heiligen Geist von Gott in dir leuchten zu lassen. Dann steht dein Verhalten im Widerspruch zur Wahrheit. Dann geh zurück und sage, ich habe das Licht empfangen und ich vertraue jetzt und bitte Gott darum, dass das jetzt in mir Raum greift und sich ausbreitet. Und ich gehe aus dem Bett und sage, Jesus ist Sieger. Hier heißt es dann, wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, dann sind wir miteinander verbunden. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Leute, ich finde das so genial, das mache ich auch hier in der Gemeinde. Es gibt Leute, die beten für andere. Die habe ich alle schon rausgefunden oder viele von denen. Und da schicke ich dann eine E-Mail hin und sage, das und das ist gerade bei mir am Köcheln. Auch wenn es um Freunde geht. Und dann, auch per WhatsApp geht das. Dann kriege ich die Meldung, jawohl. Ich bete für dich. Und dann irgendwann meldet sich die Person und fragt nach, was ist jetzt draus geworden, weil ich natürlich wieder doof, wie ich bin, vergessen habe, die nächste Nachricht an meinen Beter weiterzuleiten. Hier heißt es, ja, wir sind miteinander verbunden, weil Gott im Licht ist. Und das dürft ihr doch nehmen. Nehmt das als Impuls von der Mahlfeier, dass sich das Tag für Tag durch euer Leben zieht. Das gilt nicht nur, wenn wir am ersten Sonntag des Monats hier zusammen Mahl feiern. Gott gibt uns seinen Geist. Dieser Geist ist wie ein Licht, das es hell werden lässt. Und dann verbindet sich der letzte Wunsch von Jesus bei der Mahlfeier. Denkt daran, vergesst mich nicht, tut das so lange, bis ich wiederkomme, mit dem Wunsch, den er dann bei der Himmelfahrt hat, bevor er seinen Geist schickt. Gott sagt zu uns, ihr braucht keine Angst zu leben, zu haben. Seid doch mutig. Der Tisch ist gedeckt in jeder Stunde eures Lebens. Ihr habt, was ihr braucht. Bekennt euch doch zu mir. Riskiert das doch mal, dass euch die Leute blöd anklotzen. Von welchem Stern bist du denn? An Jesus glauben. Hallo? So läuft es doch normalerweise. Da werden wir gerade mal mitleidig belächelt. Ja und? Ihr werdet merken, da verändert sich ganz viel. Wir brauchen keine Angst zu haben, mit Jesus zu leben. Auch unsere eigenen Entscheidungen zu treffen, wo wir eigentlich wissen, dass das nicht in Ordnung ist. Wo wir genau wissen, wie schwierig es ist, im Beruf damit unter seinen Mann oder seine Frau zu stehen, weil halt der Laden anders organisiert ist. Und ihr als Christen habt echt ein Problem. Hab keine Angst, mit mir zu leben. Ich bin der König der Welt. Und mehr noch. Und dann wirst du merken, dass ich immer bei dir bin, bis ans Ende der Welt. Das bedeutet für mich Abendmahl. Das bedeutet für mich Pfingsten, wo dann Dinge zusammenkommen, die Jesus uns anbietet und sagt, der Heilige Geist, der steht dir immer und dauernd zur Verfügung. Und ich bin beim Vater, habe den Überblick und bete für euch. Nehmt das mit, feiert fröhlich Pfingsten, Tag für Tag. Gott segnet euch. Amen.